Berlin ist groß, Berlin ist bunt. Aber ist Berlin auch sicher? Harte Fakten der Kriminalstatistiken, Verbesserungspotenzial der Justiz und spannende Geschichten aus dem Arbeitsalltag eines Berliner Staatsanwalts. Das alles gibt es in Folge 3 von Staffel 2 bei
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Als ich damals, vor 4 Jahren, damals von Bremen nach Berlin gezogen bin, meinte meine Oma, ach Kind, pass gut auf dich auf. Also meine Sicherheit war schon immer sehr wichtig und was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich hier persönlich in Berlin absolut sicher und gut aufgehoben. Aber was sagen denn die Zahlen und was sagen vor allem Menschen, die täglich mit diesem Thema Sicherheit in Berlin zu tun haben? Darum geht es in der heutigen Folge und ich habe mich mit jemandem zusammengesetzt, der das Ganze nochmal viel detaillierter beleuchten kann und er ist Staatsanwalt und waschechter Berliner. Hallo Dr. Bastian Dornburg.
Hallo, schön, dass ich hier bin.
Sehr gern. Du kommst eigentlich aus Wilmersdorf, aus Kreuzberg und aus Steglitz. Also du hast in all diesen 3 Kiezen schon mal gewohnt.
Nee, in Wilmersdorf bin ich tatsächlich nur geboren, gewohnt in Kreuzberg und Tempelhof und in Schöneberg zur Schule gegangen.
Wow, okay, also schon viel gesehen und gehört in Berlin.
Und jetzt in Steglitz-Zehlendorf wohnhaft.
Schön. Ja. Wie ist das Sicherheitsgefühl in diesen 3 sehr unterschiedlichen Kiezen oder sogar 4?
Geht es mir eigentlich wie dir? Ich habe mich in Berlin nie unsicher gefühlt und obwohl ich tagtäglich mit Kriminalität zu tun habe in meiner Tätigkeit, muss ich sagen, fühle ich mich eigentlich überall in Berlin sicher.
Du bist Staatsanwalt in einer unfassbar großen und auch sehr dynamischen Stadt. Wie kam das dazu, dass du zum einen Staatsanwalt wurdest und dann auch gesagt hast, ja, hier in Berlin, das fühlt sich für mich gut an?
Ja, also ich kann ja recht früh anfangen. Ich musste irgendwie um die Naturwissenschaften drumherum kommen und habe mich dann entschieden, Jura zu studieren. Ah. Und da habe ich relativ schnell das Strafrecht für mich entdeckt. Und dann blieb dann am Ende auch gar nicht so viel übrig. Also ich hätte natürlich Strafverteidiger werden können, aber das Reizvolle für mich war, mit dem Strafrecht ist man nah am Menschen immer dran, lernt Stärken, Schwächen der Menschen kennen, auch Abgründe. Hätte ich natürlich auch Strafverteidiger sein können, denen geht es da genauso. Aber für mich, oder ich ziehe die Befriedigung da aus dem Beruf, dass ich irgendwie am Gemeinwohl, Gemeinwesen mitwirken kann und das hält mich in der Tätigkeit.
Das ist ja schon total spannend, dass du sagst, ich habe das Gefühl, am Gemeinwohl irgendwie so tätig zu sein. Würdest du sagen, das ist auch eine Eigenschaft, die man mitbringen sollte, wenn man Staatsanwalt werden will?
Auf jeden Fall. Also Gerechtigkeitssinn spielt eine große Rolle. Natürlich muss man auch mit der Sprache umgehen können, ist völlig klar. Also wir schreiben natürlich sehr viel, wir reden viel, wir telefonieren viel, wir schreiben viele E-Mails. Entschlusskraft, also es ist nicht förderlich, wenn man nicht besonders entschlussfreudig ist und irgendwie ewig überlegt, wie geht man jetzt mit dem Fall um. Juristische Sachkenntnis ist natürlich wichtig, aber auch soziale Kompetenz. Wir sind eine objektive Behörde, wir ermitteln nicht immer gegen die Beschuldigten, sondern auch entlastend und wollen dann natürlich auch in einer möglichen Hauptverhandlung sachgerechte Entscheidungen treffen. Also soziale Kompetenz ist auch besonders wichtig.
Kann man das so in Prozenten irgendwie aufsplitten, wo du sagen würdest, zu so und so viel Prozent ist es manchmal auch vielleicht so eine Sozialkompetenz oder ein Bauchgefühl, warum wir dann für oder gegen jemanden entscheiden und so viel Prozent sind dann irgendwie die Fakten? Also kann man das...
Es ist immer so eine Mischung. Also wenn ich jetzt an eine Hauptverhandlung denke, wo wir eine Anklage vertreten und verlesen und wir wissen, die Beweislage ist erdrückend und da kommt am Ende eine Verurteilung bei raus, dann müssen wir natürlich, bevor wir einen Antrag stellen, überlegen, was ist hier sachgerecht? Geldstrafe, Freiheitsstrafe, wie hoch ist die? Und da ist dann aber auch jeder anders und da spielt dann die soziale Kompetenz rein und da wird dann entschieden, was ist hier für alle Beteiligten das Beste.
Ist das auch ein Druck, der auf einem lastet? Weil ich stelle mir das schon krass vor, wenn man dafür auch irgendwie Verantwortung trägt, was am Ende derjenige dann für eine Strafe bekommt. Also würdest du sagen, es gibt vielleicht auch Leute, denen würdest du nicht raten, dieses Berufsfeld irgendwie später mal zu ergreifen?
Ich empfinde das nicht als Druck und am Ende entscheidet natürlich auch das Gericht. Also wir stehen da, vertreten den Staat, stellen den Antrag und das Gericht entscheidet. Wir sind natürlich froh, wenn das Gericht unseren Anträgen folgt, was nicht immer der Fall ist. Manchmal bleiben sie drüber, selten sind sie drüber. Manchmal bleiben sie auch unter unseren Anträgen. Also ich empfinde das nicht als Druck.
Wir haben mal so rumgefragt in Berlin selber auf der Straße und haben so ein paar Töne von Leuten, die in Berlin wohnen, aber auch von Touristen, wie sie so ihr Sicherheitsgefühl empfinden in Berlin.
Also fühle ich mich schon sicher, aber ich muss sagen, im Hauptbahnhof ist halt so ein bisschen abends, hat man halt so ein bisschen Angst, aber ich glaube, wenn man so ein paar Menschen einfach keine Beachtung schenkt, dann passiert da auch nichts. Also ich habe generell jetzt auch nicht Angst im Dunkeln, deswegen stört es mich eigentlich nicht. Ich würde schon sagen, dass man relativ sicher ist.
Also ich fühle mich eigentlich auch in Berlin sicher und auch mit der Polizei. Ich finde, es ist genug da. Man sieht auch viele Einsatzwegen, vor allem am Alex, diese Station, die da aufgebaut ist. Das ist eigentlich ganz sicher. Man weiß sozusagen, wo man hingehen kann.
Bahnhöfe werden ja immer wieder so ein bisschen genannt. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass das gerade an Bahnhöfen sich so ein bisschen staut?
Ja, es ist natürlich die Anonymität des Bahnhofs und ich kenne jetzt nicht die Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass in Bahnhöfen natürlich häufig Diebstahlstaten begangen werden, die natürlich anonym stattfinden. Also die beiden haben, die wir gerade gehört haben, die Statistik bestätigt, dass sie sich sicher fühlen, obwohl sie von den Zahlen her statistisch gesehen am häufigsten Opfer von Straftaten werden.
Glaubst du, das ist so eine jugendliche Naivität? Das ist ja ganz oft so irgendwie, dass man selber das Gefühl hat, nö, alles ist in Ordnung und genau dann passiert es nämlich irgendwie?
Ja, das ist schwierig. Das Sicherheitsgefühl ist ja was ganz Subjektives. Also es kann ja verschiedene Gründe haben, warum man sich nicht sicher fühlt. Entweder man hat Freunde, die Opfer von Straftaten geworden sind oder die Medien spielen auch eine Rolle. Sicherlich wird einer der oder diejenigen, die häufig Aktenzeichen XY gucken, ängstlicher sein, als die das jetzt nicht machen. Mhm. Also ist was ganz Subjektives und lässt sich auch jetzt nicht monokausal erklären irgendwie.
Fährst du selber auch mit den Öffis?
Selten. Ich muss leider meine Kinder oft immer durch die Gegend fahren und das mache ich mit dem Auto.
Ja.
Aber ich bin auch hier heute mit der Bahn hergefahren und ich fahre auch am Wochenende, wenn man was unternimmt mit den Öffentlichen und auch, also ich fühle mich da auch sicher.
Mhm. Der ehemalige Innensenator Andreas Geisel, der hat zum Thema Kriminalität in den letzten Jahren mal so einen Vergleich aufgestellt und gesagt, dass im Vergleich zu den steigenden Fahrgastzahlen die Kriminalität an so Bahnhöfen deutlich zurückgegangen ist. Und als Ursache hat er angegeben, gerade dass auf den Bahnhöfen und aber auch in Bahnen und Bussen selbst zunehmend Wachleute der BVG sind, aber auch Sicherheitskräfte der Berliner Polizei und vor allem auch Bundespolizei eingesetzt werden. Hast du das Gefühl, dass das so ist?
Also das kann ich mir vorstellen. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass die Straftaten natürlich dann zurückgehen, wenn sichtbar Sicherheitspersonal eingesetzt wird.
Man bekommt das ja auch oft gerade in Berlin so in den Parks mit. Also wir haben ja beispielsweise den Görlitzer Park, sehr großer Drogenumschlagpunkt, aber auch Park am Gleisdreieck oder Hasenheide, die sind ja sehr bekannt. Jetzt im Hinblick auf die Cannabis-Legalisierung, die potenziell im Raum steht, glaubst du, dass diese kriminellen Strukturen, die in diesen Orten stattfinden, da so ein bisschen zurückgehen könnten, dass das entzerrt wird?
Ja, also man muss gucken, was dann für ein Gesetz am Ende dabei rauskommt. Eine vollständige Legalisierung führt natürlich dazu, dass der Schwarzmarkt verdrängt wird weitestgehend. Und Verdrängung des Schwarzmarkts bedeutet natürlich, dass das, was da am Görlitzer Park stattfindet, nicht mehr stattfinden muss. Ich weiß jetzt nicht genau im Einzelnen, wie der Gesetzgeber, welchen Weg der einschlägt. Wenn man da jetzt an diese Cannabis-Clubs denkt und die Hürden für den legalen Konsum noch recht hoch sind, dann wird es immer welche geben, die auf den Schwarzmarkt zurückgreifen. Und dann wird es auch immer diese kriminellen Hotspots geben.
Was würdest du denn für eine Empfehlung aussprechen, jetzt so aus deiner Sparte wieder am besten vorgegangen werden könnte?
Da muss ich aufpassen, was ich sage.
Also ich rein hypothetisch.
Ich persönlich bin für die vollständige Legalisierung, um halt das, um den Schwarzmarkt zu verdrängen. Das muss natürlich gepaart werden mit einer kompletten Aufklärungspolitik.
Mhm.
Aber ich bin der Meinung, dass wenn die Legalisierung leichter Drogen kommt, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei natürlich aufgrund der Tatsache, dass es diese kriminellen Hotspots dann nicht oder weniger gibt, auch entlastet werden.
Hast du aber das Gefühl, aktuell geht es in die richtige Richtung?
Also ich persönlich halte das für einen gangbaren Weg, weil wir sind ja jetzt auch schon als Strafverfolgungsbehörde mit den Verfahren belastet, die am Ende eingestellt werden. Also es wird immer ein Verfahren eingeleitet bei dem, ich sag mal, Eigen- oder Besitz kleiner Mengen. Es wird ein Verfahren eingeleitet, dann wird es wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das sind Ressourcen, die da in Anspruch genommen werden und das könnte man natürlich vermeiden.
Man hat dann ja manchmal irgendwie das Gefühl, in Berlin super viele Sachen, die hier passieren, von den ganzen Fällen sind irgendwelche Drogendelikte. In Wahrheit ist es gar nicht so. Ich habe mir da mal so die Statistik zu angeguckt und tatsächlich sind 41% Diebstähle. Ja. Und wir hatten jetzt im letzten Jahr 519.827 registrierte Fälle. Da ist ja wahrscheinlich die Dunkelzahl noch mal deutlich höher, oder?
Ja, also das ist ja die Zahl der PKS, also der polizeilichen Kriminalstatistik. Das ist ja eine Statistik, die nur das Hellfeld abbildet. Also das sind ja die Straftaten, die angezeigt werden, die quasi die Polizei auf den Tisch bekommt. Und nicht jeder zeigt ja eine Straftat an, weil er entweder sagt, das bringt nichts oder, also wie gesagt, das bildet nur das Hellfeld ab. Und es ist auch eine recht hohe Zahl. Also Berlin ist natürlich von der nackten Zahlen her die kriminellste Stadt Deutschlands mit den meisten angezeigten Straftaten, was natürlich einfach daran liegt, dass Berlin erstens die größte Stadt Deutschlands ist und zweitens auch Berlin durch die Größe viel mehr Gelegenheiten schafft, Straftaten zu begehen. Also die großen Bahnhöfe, die Kieze, die Clubszene, das sind ja alles Orte, wo Straftaten stattfinden. Und allein das ist der Grund, warum Berlin natürlich im Deutschlandvergleich weit oben ist. Man muss aber auch sagen, im europäischen Vergleich ist Berlin ja eine sehr, sehr sichere Stadt. Mhm. Ich glaube, im europäischen Vergleich liegt Berlin irgendwie an Platz 50, 60 oder so. Also Berlin ist eine sehr sichere Stadt, eine sehr sichere Hauptstadt. Und weitere Gründe sind natürlich, also Fahrraddiebstähle finden in Berlin ja extrem viele statt. Und das stellt die Statistik natürlich auch nach oben.
Dein persönlicher Tipp gegen Fahrraddiebstahl, außer ein gutes Schloss zu haben?
Na, selbst das reicht manchmal nicht aus. Also im Zweifel immer mit in die Wohnung nehmen oder im Keller stellen.
Da werden sich jetzt einige freuen.
Also, ja.
Es gibt den sogenannten nun Biokriminalindex, weil du es gerade angesprochen hast, dass natürlich diese Straftaten, die wir in Berlin haben, auch einfach auf die unfassbare Größe Berlins zurückzuführen ist. Ich habe letztens erst gelesen, Berlin ist größer als New York City. War mir auch so nicht bewusst.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Und dieser Index zeigt praktisch, wie schwerwiegend Menschen die Kriminalität in ihrer Stadt oder in ihrem Land empfinden. Und man sagt, so Werte unter 20 sind sehr gering. Beispielsweise in Abu Dhabi hat man solche Werte. Und dann so 20 bis 40 ist auch noch gering und 40 bis 60 moderat. Und Berlin liegt da bei 43,51%. Also die fühlen sich schon verhältnismäßig sicher, kann man sagen. Obwohl du jetzt gerade gesagt hast, Straftaten passieren hier aber einige.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also das Sicherheitsgefühl und das tatsächliche Kriminalitätsaufkommen verhält sich mitunter gegenläufig. Mhm. Also.
Du sagst, man kann da schon einen großen Unterschied sehen zwischen Straftaten auf dem Land
und
natürlich Straftaten im urbanen Raum.
Ja, natürlich.
Nicht nur, weil da weniger Leute wohnen?
Nein, auch weil, wie gesagt, die Gelegenheit in Berlin ist einfach da. Die Anonymität der Großstadt spielt eine ganz große Rolle. Wir haben einen enormen Anstieg bei den Diebstahlstaten. Die finden meist anonym statt.
Es gibt aber beispielsweise auch Sachen, die zurückgehen, habe ich gelesen. Ne? Also ganz unterschiedlich irgendwie sich das verhält. Zum Beispiel jetzt während Corona ist ja alles so ein bisschen abgeflacht. Aber dafür ist die Internetkriminalität logischerweise so ein bisschen aus dem Boden mehr geschossen.
Ja, das sagt die Statistik ja auch. Also wir haben ja die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, gerade zitiert. Da gehört ja noch ein Wert dazu, dass im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 7,5% oder so zu verzeichnen ist. Das hat natürlich mit der Corona-Pandemie zu tun. Also in der Corona-Pandemie sind viele Straftaten natürlich zurückgegangen. Also die ganzen Straftaten, die auch für die ich jetzt aktuell zuständig bin, für sexuelle Übergriffe oder sexuelle Nötigung und Vergewaltigung in den Clubs, das hat alles nicht stattgefunden, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Clubs gar nicht offen waren. Auch Wohnungseinbruchsdiebstähle sind zurückgegangen, die Leute waren zu Hause. Der Anstieg jetzt zum Vorjahr ist einfach damit zu erklären, dass wir befinden uns wieder auf Vorniveau. Also es wurde jetzt wieder aufgeholt. Mhm. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass Berlin mit dem Anstieg von 7, irgendwas geringer ist als der Anstieg im ganzen Bundesgebiet. Da liegt er nämlich bei 11%.
Ja, also doch nicht nur alles schlecht.
Genau.
Auch mal schön zu hören.
Und der Anstieg, das gehört auch noch dazu, der Anstieg bei Sexualstraftaten hat natürlich auch damit zu tun, dass da in den letzten Jahren Gesetzesänderungen stattgefunden haben, dass einfach mehr angezeigt wird, weil jetzt auch einfach bestimmte Handlungen strafbar sind. Also das führt natürlich auch dazu, dass Statistiken in die Höhe schnellen.
Du hast es jetzt gerade schon ganz gut angesprochen, das Thema. Also du bist jetzt in einer Abteilung, die sich mit diesen Sexualstraftaten auseinandersetzt. Ich stelle mir das wahnsinnig herausfordernd vor. Ist es wirklich so hart, wie man sich das vorstellt?
Ja, ist es. Also es ist, ich weigere mich zu sagen, es bringt mir Spaß. Also ich finde es eine sehr interessante Tätigkeit. Man macht die auch nicht, wenn man es nicht kann. Man kann jederzeit sagen, das ist mir zu viel, weil man mitunter Bilder und Videos sieht, die man sich jetzt nicht freiwillig anguckt. Aber mir gelingt es da, einen relativ professionellen Blick drauf zu haben. Und ich hatte es ja eigentlich auch gesagt, also der Ansporn ist, dass der Strafverfolgungseifer für mich da besonders groß ist. Mhm. Also das hält mich da so ein bisschen bei der Stange.
Man hat ja auch eine gewisse Moralvorstellung auf der einen Seite und man möchte ja wahrscheinlich auch dann einen beruflichen Erfolg auch in diesen Fällen haben, der natürlich nicht immer gegeben sein kann. Man kann nicht jeden Fall, ich weiß nicht, sagt man das so, gewinnen?
Ja, ich sag das nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Also wenn am Ende eine Verurteilung bei rauskommt, dann sind wir schon zufrieden. Ja.
Und wie ist es, wenn das nicht so ist? Also was macht das mit einem auch? Man geht ja nach Hause, man hat seinen Alltag und man muss sich jeden Tag dann mit solchen Themen irgendwie beschäftigen.
Also man nimmt nicht jedes Verfahren mit nach Hause. Es kommt natürlich schon vor, dass man beschwerigen Verfahren die Beweislage als schwierig einschätzt und sich dann wünscht, ah, da müsste jetzt noch irgendwie was passieren, dann kann ich das anklagen. Und aber da sind wir alle, also auch meine Kolleginnen und Kollegen, alle so professionell, dass wir natürlich auch das Recht natürlich im Fokus haben. Und wenn einem etwas nicht nachzuweisen ist, dann klagen wir den auch nicht an. Und damit können wir dann auch leben. Und das ist ja gerade bei uns, bei den Sexualstraftaten, ist es ja erschwerend, dass wir da häufig diese Konstellation haben, dass wir keine unmittelbaren Tatzeugen haben. Also ein Beispiel Vergewaltigung. Das sind Verfahren, wo wir Aussage-Aussage-Konstellation haben. Opfer und Täter, Täterinnen, Opfer. Und das ist besonders schwer, aber da haben wir unsere Möglichkeiten, uns der Wahrheit zu nähern. Und manchmal gelingt es auch und manchmal nicht. Aber das gehört zum Beruf.
Würdest du manchmal dir wünschen, dass vielleicht Justiz da auch irgendwie anders funktionieren würde?
Also ich halten wir uns ja, also an das Strafgesetzbuch und unsere Strafprozessordnung, ich halte die für sehr ausgeklügelt und für gut.
Das war eine klare, strikte Antwort. Also du hast ja in deiner beruflichen Laufbahn auch mal beispielsweise so mit Eingaben und Beschwerden von Gefangenen zu tun gehabt. Also die andere Seite, also Menschen, die bereits verurteilt wurden. Mhm. Ich frage mich, was landet da beispielsweise so auf dem Tisch?
Ach, das sind das ganz unterschiedlich.
Das WLAN ist nicht so gut.
Ja, also das hätte mich dann gewundert, wenn das jemand beantragt hätte, weil eigentlich ja also bis vor kurzem noch kein Internetzugang in den Gefängnissen war. Das sind meistens Sachen gewesen, dass die sich ungerecht behandelt gefühlt haben, dass sie keinen Ausgang bekommen haben, dass sie ganz wichtiger Punkt, dass die Entlassungsvorbereitung nicht funktioniert. Ja, das waren so die Gründe. Aber man hat teilweise, das war dann auch teilweise anstrengend, so seinen persönlichen Gefangenen gehabt, mit dem man dann irgendwie einen Briefkontakt hatte, weil die haben natürlich Zeit.
Die man selber gern anders investieren würde.
Ja, also ich habe ja da auch für die Sache gearbeitet und er hat ja auch das gute Recht, sich zu beschweren bei der Aufsichtsbehörde. In dem Fall war ich das dann als Referent und man ist ihm natürlich nachgegangen. Aber es wurde manchmal auch ausgereizt.
Mhm. Ist da auch so bei Fällen, die passiert sind, vielleicht gar nicht jetzt nur in diesem Sexualstrafbereich oder so generell in deiner Karriere, gibt es einen Fall, wo du sagen würdest, ja, der hat mich irgendwie nachhaltig beschäftigt oder der war irgendwie so skurril auf eine Art und Weise? Irgendwas, wo du sagen kannst, hey, True Crime-mäßig, das war irgendwie schon eine krasse Story?
Ich hatte mal, sind ja auch für Rufbereitschaften zuständig. Also wir sitzen ja nicht nur im Büro, sondern wir haben auch Bereitschaften. Das heißt, wir haben dann so ein 24-Stunden-Bereitschaftshandy, davon die Hälfte des Tages, nachts, tagsüber. Ich erinnere mich, da hat mich mal von einem McDonald's-Parkplatz ein Polizist angerufen. Der wollte, damals waren wir dafür noch zuständig bei Verkehrsstraftaten. Das hat sich auch geändert für die Anordnung der Blutentnahme, weil irgendwie Drogenkonsum im Raum stand. Und dann rief mich der Polizist an und sagte, er steht gerade bei McDonald's in der Toilette und ihr hätte der Beschuldigte freiwillig eine Urinprobe abgegeben, die sei aber ziemlich kalt.
Okay, und, also die Körpertemperatur.
Die Temperatur des Urins. Anderes? Und dann habe ich gefragt, woher der es denn weiß. Er meinte, der hätte den Finger reingesteckt. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und er ging dann davon aus, dass es Kunsturin ist. Und das war für mich dann nachvollziehbar und dann habe ich das so weitergegeben und dann gab es am Ende den Beschluss für die Blutentnahme und es war tatsächlich der BTM-Verdacht dann da. Aber das...
Für alle, die jetzt nicht fachlich versiert sind, was ist ein BTM-Verdacht?
Also Betäubungsmittelverstoß in dem Fall. Also die Polizei hatte den Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand oder anderen berauschenden Mitteln und hat ihn dann rausgezogen und er hat dann, weil er sich sicher fühlte, freiwillig eine Urinprobe oder eine Urinabgabe zugestimmt und das war dann aber Kunsturin.
Ja, krass. Also ich hatte auch eine Phase, in der ich sehr viel bei großen Burgerketten auf dem Parkplatz stand, aber nie in so einem Bezug oder nicht in Berlin. Darfst du sagen, welcher McDonald's es war?
Mir fällt nicht ein, warum ich es nicht sagen dürfte. Es ist recht, recht bekannter in Schöneberg in der Albuinstraße war das, glaube ich, ja.
Okay, also alle, die da in der Nähe rumhängen, haltet mal Ausschau.
Aber der Beschuldigte wurde schon relativ lange auf der Stadtautobahn verfolgt, also weiß nicht, ob der aus Schöneberg kam.
Okay. Jetzt haben die dich angerufen, also du hast es ja Bereitschaft an dem Tag. Und dann ruft dich der Kollege an, du gehst ans Telefon und
also
sagst...
Wir kriegen ein Handy und dann beginnt die nächtliche Rufbereitschaft um 18 Uhr und geht bis 8 Uhr morgens und der Anruf kam irgendwie in den späten Abendstunden und dann sagt die Polizei, schildert uns den Sachverhalt und sagte, wir möchten gerne eine Blutentnahme haben und die müssen wir entweder wegen Gefahrenverzug anordnen oder uns den Beschluss beim Richter holen, die auch eine Bereitschaft haben. Und da schilderte der Polizist mir dann den Fall.
Und sonst würden die alternativ beim Richter auch nochmal anrufen?
Die nicht, nee, das können nur wir, weil wir stellen den Antrag. Wir sind zuständig für die Antragstellung nach dem Gesetz beim Richter und in dem Fall ruft die Polizei. Das ist so ein bisschen wie stille Post.
So wie Telefonketten, als es noch keine WhatsApp-Gruppen gab, früher in der Schule.
Genau,
Wenn man Z mit Nachnamen hieß, dann war man trotzdem nicht...
Wir sind ja dann auch zuständig oder wären für die Ablehnung zuständig, wenn wir sagen, nee. Also wenn jetzt der Polizeibeamte gesagt hätte, der Urin war warm, dann hätte ich ja gedacht, na, dann ist doch alles gut. Dann hätte ich gesagt, nee, ich rufe jetzt keinen Richter an, weiter geht's. Und in dem Fall habe ich mich anders entschieden, aufgrund der Skurrilität und...
Bekommt ihr dann auch nochmal das Ganze dann schriftlich oder läuft das wirklich nur über diesen Telefonanruf und damit ist es für dich durch?
Nee, für mich ist es erst durch, wenn ich muss das auch in so ein Protokoll schreiben, dann schlaftrunken, wenn es nachts ist, mit den Daten, mit den Vorgangsnummern und die gebe ich dann am nächsten Werktag in den Umlauf. Also es ist dann in der Regel auch nicht mein Verfahren. Mhm. Das befindet sich dann diese Anordnung in der Ermittlungsakte.
Und bei einem Standardverfahren, das jetzt nicht über so eine Rufbereitschaft irgendwie kommt, sondern der normale Ablauf ist, da bekommst du eine Akte und musst dich erstmal einlesen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also man muss ehrlicherweise sagen, dass unser Arbeitsalltag nicht so aussieht, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Also wir sind jetzt nicht die Bösen, die mit der Polizei immer schimpfen, mit den dicken Limousinen zum Tatort fahren. Das ist nicht so.
Ihr fahrt lieber Bahn.
Ja, wir fahren Bahn. Nein, wir verbringen große Zeit unserer Arbeit im Büro. Also es ist ein Bürojob. Es kommt vor, dass wir bei Durchsuchungen dabei sind und auch die Kolleginnen und Kollegen, die für die Kapitalstraftaten zuständig sind, die gehen auch zu den Tatorten, um sich ein Bild zu verschaffen, zu Obduktionen. Aber ob wir zur Durchsuchung gehen und wie oft, das entscheiden wir. In der Regel macht das ja die Polizei. Also man muss sagen, ein Großteil der Ermittlungstätigkeit macht die Polizei. Gerade bei so Alltagsdelikten ermittelt die Polizei von alleine und präsentiert uns dann den fertigen Vorgang. Und wir entscheiden dann, kriegen dann die Akte auf den Tisch gelegt, vorgelegt, entscheiden dann, ob das reicht. Mitunter reicht es mal nicht. Dann stellen wir Ermittlungsaufträge, beantragen Haftbefehle, wenn wir der Auffassung sind, dass die Person in Haft genommen werden soll.
Das könnt ihr einfach selber entscheiden.
Das entscheiden wir vollkommen frei, stellen den Antrag bei Gericht und das Gericht entscheidet dann natürlich, ob sie den erlässt oder nicht. Aber wir entscheiden, ob wir den Antrag stellen. Wir entscheiden, ob weitere Zeuginnen oder Zeugen zu vernehmen sind. Das können wir auch selber machen oder wir beauftragen die Polizei, was die Regel ist, weitere Ermittlungen zu tätigen.
Ist das überall gleich? Also, oder läuft es in Berlin anders als in anderen Städten?
Das ist überall gleich.
Gibt keine Sonderregeln?
Nein, gibt keine Sonderregeln. Wir sind noch zweimal die Woche in Sitzung, also in den sogenannten Hauptverhandlungen und vertreten da meistens nicht unsere eigenen, manchmal schon, aber auch Anklagen der anderen Kolleginnen und Kollegen und nehmen dann da an der Hauptverhandlung teil, befragen da auch Zeugen, Sachverständige und stellen am Ende dann unseren Antrag.
Könntest du dir auch vorstellen, das alles in einer anderen Stadt zu machen? Oder ist Berlin schon so die Stadt, wo du sagst, ja, ich merke, das ist hier richtig für mich und hier will ich auch
bis
zum Ende meiner Tage bleiben?
Naja, ich bin ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, also ich bin ja gebürtiger Berliner und habe meinen ganzen Freundeskreis hier in Berlin. Ich war nur zum Studium und zum Referendariat weg und bin ja auch wieder zurückgekommen, weil ich gerade wieder nach Berlin wollte. Mhm. Und Berlin hat damals viele Stellen ausgeschrieben und da habe ich mich beworben. Es hat geklappt und es hat mich sehr gefreut. Also ich wollte auch wieder nach Berlin. Obwohl ich wusste, dass natürlich die Arbeit eines Staatsanwalts in Berlin eine andere ist, als wenn ich jetzt irgendwie bei der STA in Kempten oder in Memmingen oder so. Da hat man natürlich, ich will nicht sagen weniger zu tun, aber schon vielleicht andere Straftaten zu bekämpfen als hier.
Und dein Umfeld, wie hat das überhaupt reagiert, als du gesagt hast, ich will Staatsanwalt werden und vielleicht auch, als du gesagt hast, ich komme wieder zurück nach Berlin, weil hier soll es sein? Fanden die das auch spannend oder
haben
sich manche Sorgen gemacht?
Ja, also meine Frau ist selbst Staatsanwältin, die reagiert gelassen. Also und meine ganzen Freunde aus der Schule, die auch alle wieder oder noch in Berlin sind, die finden es natürlich spannend und das ist auch oft Thema beim Bier abends oder so und man wird auch oft gefragt und manchmal, es kommt auch vor, dass man dann angerufen wird und auch juristischen Rat leisten muss. Meistens OWIs, also Ordnungswidrigkeiten und keine Straftaten, aber kommt vor.
Das 10. Knöllchen diesen Monat, was mache ich bloß?
Genau.
Was mache ich denn bloß? Also jetzt mal rein hypothetisch gefragt, ist jetzt nicht so, als würde ich oft Knöllchen bekommen, aber...
Nee, und wenn, dann irgendwas im Verhalten ändern.
Okay.
Sag ich auch immer.
Ja, das ist schwierig bei der Parkplatzsituation in Berlin manchmal. Ja, vielleicht doch alle mehr Bahn fahren, das wäre vielleicht dann die Lösung.
Mir fällt gerade noch ein ganz interessanter Fall ein. Da war ich noch gar nicht so lange Staatsanwalt. Auch ganz, ganz lustig dann am Ende. Aber es ging um einen besonders schweren Diebstahl, also einen Einbruch in ein Ladengeschäft einer großen Kleidungsgeschäfts in Berlin am Kudamm. Und ich habe die Ermittlungsakte, da war schon relativ viel ermittelt, bin dann da so als junger Staatsanwalt reingekommen und dann wurde mir die Akte vorgelegt mit den Video- und Audiomitschnitten der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Da lief dieser Fall, also ich habe das nicht beantragt, das hat meine Vorgänger gemacht und dann habe ich mir die, also ich kann es vorwegnehmen, das Verfahren lief gegen Unbekannt, es konnten keine Täter ermittelt werden, aber der Fall lief bei Aktenzeichen und ich habe mir das dann mal zu Hause, habe ich mir diese ganzen, weil ich es auch selber spannend fand, wie das so abläuft, also man kennt die Sendung, aber man weiß nicht, was dann so passiert und dann habe ich mir das angehört und dann war eine Anruferin, die war glaube ich schon ein bisschen älter, die hat dann gesagt, ja, sie kennt den Täter, den hat sie auf jeden Fall schon ganz oft gesehen und sie weiß jetzt aber nicht, wie der heißt. Und es war natürlich so, dass, das wisst ihr ja auch, oder du, dass es Schauspieler waren und sie kannte den Schauspieler. Also wir sind am Ende nicht weitergekommen, weil die Person am Telefon natürlich den Schauspieler erkannt hat, aber der Fall, der nachgespielt wurde, dazu konnte sie keine genauen Angaben machen. Hat uns dann auch nicht weitergeholfen und weitere sachdienliche Hinweise gab es dann auch nicht. Okay. Also das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Das war ein relativ großer Einbruch. Also da ein Schaden von 200.000 Euro, hochwertige Kleidung.
Also ihr hattet kurz Hoffnung?
Wir hatten kurz Hoffnung, aber es konnte dann ermittelt werden, dass die Person nicht den Täter kannte, sondern nur den Schauspieler.
Der praktisch bei Aktenzeichen gespielt hat. Ja, schön. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch skurril vor. Vor allem, wenn man dann ja auch noch man muss ja dann wahrscheinlich mit der Dame telefonieren, das alles aufnehmen auf eine Art und Weise und sie erzählt dann und irgendwann fällt dann der Groschen und man merkt, sie meint überhaupt nicht die Person.
Genau. Es hat auch relativ lange gedauert, bis der am anderen Ende des Telefons das verstanden hat. Ja, schade.
Zuhörende haben noch ein paar Fragen geschickt, Hörerfragen. Mhm. Und da lautet tatsächlich eine Frage: Wie hoch ist das Sicherheitsrisiko als Staatsanwalt? Gibt es Kollegen oder Kolleginnen, die unter Polizeischutz stehen?
Ja, das gibt's. Also nicht viele. Also die meisten, da glaube ich, dafür sprechen zu können, fühlen sich sicher. Wir haben natürlich sensible Abteilungen, die Kolleginnen und Kollegen, die für die organisierte Kriminalität zuständig sind. Da gibt es Sicherheitsvorkehrungen. Entsprechende. Und anders bezogen gibt es auch Polizeischutz. Also erst vor kurzem gab es ein großes Verfahren gegen, ich glaube, kolumbianische Drogenkartelle hier in Berlin. Und da stand die ganze Landgerichtskammer plus die zuständigen Staatsanwälte unter Polizeischutz für die Zeit des Verfahrens.
Und ist es dann auch manchmal wie in so Filmen, dass man sich vorstellt, oh, die sind jetzt vielleicht, haben eine Gefängnisstrafe bekommen oder so und kommen dann irgendwann raus, dass man sich darüber Gedanken machen muss oder so?
Das weiß ich, kann ich für die Kolleginnen und Kollegen nicht sprechen, weiß ich nicht, wie es mir gehen würde. Ich würde mir bestimmt, also ich könnte mich davon nicht vollkommen frei machen. Also es beschäftigt einen bestimmt, ja.
Auch gerade, wenn man dann Familie selber noch irgendwie hat oder so.
Ja, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie konkret die Bedrohungslage ist. Also es ist ja, die Polizei schätzt da ja, macht ja eine Risikoabschätzung und tritt dann mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt und dann wird da im Einzelfall entschieden. Mhm. Also ich, für meine Seite könnte, also ich würde sagen, ich würde das sicherlich nicht abschütteln können ganz.
Mhm. Kann ich nachvollziehen. Eine andere Hörerfrage war auch nochmal zum Thema Gerechtigkeitsgefühl, wie man selber mit dem Misserfolg beruflich umgeht.
Ja, abhaken, weiter. Also wir haben ja auch viele Erfolgserlebnisse und das gehört natürlich zu unserem Beruf. Das wissen wir, dass wir nicht nur Erfolge feiern. Das gehört dazu. Und also ich tröste mich damit, dass wir in einem Rechtsstaat leben und jemandem, dem eine Straftat nicht nachgewiesen werden kann, der ist dann im Zweifel auch freizusprechen oder das Verfahren einzustellen. Und das muss man akzeptieren.
Die Aufklärungsquote in Berlin liegt ja bei 45,3%. Das ist nicht mal ganz die Hälfte. Mhm. Das hört sich jetzt auch nicht so super viel an. In Bayern sind es 69%. Was glaubst du, woran das liegt?
Ja, das ist auch wie vorhin schon gesagt, das sind natürlich auch Gründe, dass Berlin durch die Anonymität der Großstadt ist natürlich der Grund, warum viele Straftaten unentdeckt bleiben, beziehungsweise Täter unentdeckt bleiben. Denken wir an die Diebstahlstaten auf Plätzen, in Kiezen, wo viele Menschen sind. Da werden dann Täter einfach nicht ermittelt. Oder Fahrraddiebstähle, die bei uns auch eine große Rolle spielen. Das läuft in der Regel so ab, dass die Täter nachts mit irgendwelchen Transportern durch Berlin fahren und dann auch ganz schnell Berlin wieder verlassen. Also da haben wir selten. Wir tun alles. Wir haben auch eine Spezialabteilung mittlerweile, die sich explizit mit Fahrraddiebstählen beschäftigt und befasst.
Eine Fahrraddiebstahl-Spezialabteilung?
Also eine Abteilung, die auch speziell für Fahrraddiebstähle zuständig ist, um das zu bündeln. Und da haben wir einfach die Möglichkeiten, aufgrund der Größe unserer Behörde entsprechend zu reagieren, um das zu ändern. Und natürlich muss man auch sagen, Personal führt natürlich auch dazu, dass Straftaten aufgeklärt werden können, schneller Verfahren erledigt werden.
Du würdest schon sagen, da ist ein bisschen Bedarf, Personalbedarf.
Ja, der ist immer da. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Allerdings haben wir natürlich auch eine große Pensionierungswelle. Das ist bei der Berliner Polizei genauso und bei uns auch und beim Gericht auch. Da muss reagiert werden. In den letzten Jahren haben wir sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen bekommen. Aber es steht noch eine Pensionierungswelle vor uns, die uns vor Herausforderungen stellt.
Würdest du sagen, es müsste einfacher gemacht werden, diesen Beruf zu ergreifen?
Was heißt einfacher? Also wir haben, also ich weiß noch, als ich
oder
angefangen
habe. Oder attraktiver?
Ich finde ihn attraktiv. Und was die Einstellungsvoraussetzungen angeht, also früher war es tatsächlich so, dass man irgendwie also bei uns, wir schreiben ja ein Staatsexamen oder zwei und braucht entsprechende Noten. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert. Man kann sicherlich ein bisschen Werbung für die Attraktivität des Berufs machen. Und das ist er. Aber
also wenn ihr gerade zuhört und ihr sagt, da habe ich jetzt gerade, das ist doch mal ein Berufsfeld, das finde ich spannend. Ich möchte auch solche Sachen irgendwie aufklären und so ein bisschen, wie hast du das vorhin so schön genannt, so den Gerechtigkeitssinn und für die Gesellschaft da ein bisschen da sein.
Ein Beitrag zum Gemeinwohl leisten, das hält mich zumindest am Beruf, ja.
Wir gehen jetzt schon fast Richtung Ende zu und wir haben natürlich jetzt ganz viel über die Kriminalität hier in Berlin gesprochen und auch die Sicherheitsgefühle, aber was würdest du dann sagen, funktioniert hier dahingehend wirklich super gut oder wo macht die Justiz einen wirklich herausragenden Job, vielleicht auch so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal, was du in anderen Städten nicht so hast?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich nur engagierte Kolleginnen und Kollegen kenne und das läuft super. Also wir machen, glaube ich, alle gute Arbeit. Wir wünschen uns natürlich, ist auch kein Geheimnis, immer mehr Personal, weil mehr Personal natürlich dazu führt, dass wir Verfahren schneller bearbeiten können. Und da hat natürlich die Gesellschaft was von, da haben wir alle was von. Aber da ist in den letzten Jahren viel passiert. Und es werden auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen eingestellt. IT-Ausstattung ist auch immer so ein Thema. Da muss man natürlich im Auge haben, dass das natürlich Steuergelder sind, die da verbraucht werden. Aber auch die ist ganz gut, die IT-Ausstattung. Und wir müssen halt darauf achten, dass wir, was die technischen Möglichkeiten angeht, nicht hinter den Tätern stehen. Also die sind oft besser oder meistens besser ausgestattet als wir. Und da dürfen wir natürlich den Anschluss nicht verlieren. Was Berlin natürlich oder was die Staatsanwaltschaft Berlin natürlich, oder wo der Vorteil ist, weil wir so eine große Behörde sind, dass wir natürlich auf Kriminalitätsphänomene, die eine große Rolle spielen, wie erwähnt, die Fahrraddiebstähle, dass wir die Möglichkeiten haben, da entsprechend zu reagieren, indem wir Abteilungen aufmachen oder eine, auch großes Thema Hasskriminalität in den letzten Jahren, also dass die Hasskriminalität, die Kriminalität, die überwiegend im Internet stattfindet oder in der Öffentlichkeit, wo Minderheiten, ob antisemitistisch oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beleidigt werden oder geschlagen werden. Auch da hat Berlin die Möglichkeit, aufgrund unseres Personals, dass wir da Abteilungen gründen, die sich dann explizit mit diesem Phänomen befasst oder dann dafür zuständig ist. Wir haben eine Zentralstelle Hasskriminalität, an die man sich wenden kann, und auch Abteilungen bei der Staatsanwaltschaft, die nur diese Straftaten bearbeitet, und auch, ich habe es eingangs erwähnt, auch eine Abteilung, die allgemein für organisierte Kriminalität zuständig ist, die aber auch sich explizit um Fahrraddiebstähle kümmert.
Und diese Abteilung mit der also gegen diese Hasskriminalität, du sagst, man kann sich daran wenden. Wenn jetzt beispielsweise, ich meine, gerade, wir hatten das Thema vorhin schon während Corona, die Online-Kriminalität hat zugenommen, soziale Netzwerke, gerade die Jugend, die natürlich viel auf Instagram und TikTok und so weiter unterwegs ist, wo dann auch viel massives Mobbing und so weiter stattfindet. Sind das auch Fälle, wo du sagen würdest, hey, wenn ihr da irgendwie was seht oder euch was passiert ist oder so, dann meldet das gerne da?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Ansprechpartner bei der Staatsanwaltschaft, an die man sich wenden kann, die auch einen Internetauftritt bzw. eine E-Mail-Adresse haben, an die man Fälle melden kann.
Wir packen euch die E-Mail-Adresse nochmal in die Shownotes. Falls euch da irgendwas passiert oder so, könnt ihr gerne euch dann an diese Stelle extra wenden. Das finde ich eine gute Sache. Das gibt es also nicht in allen Bundesländern. Das ist jetzt speziell eine Sache, die Berlin gemacht hat.
Auf jeden Fall Vorreiter.
Wir sind schon am Ende angekommen hier mit unserer Podcast-Folge. Erstmal dir, Bastian, ganz lieben Dank.
Gerne, hat mich gefreut.
Für deine Zeit. Es hat mich auch gefreut. Ich fand es mega spannend. Ich hätte dir auch noch Ewigkeiten zuhören können. Wenn ihr auch jetzt das Gefühl hattet, boah, mega gute Folge, da möchte ich gerne mal ein positives Feedback lassen. Oder vielleicht auch einfach einen Kommentar. Es gibt die neueste Funktion auf Spotify, dass man auch kommentieren kann. Freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten könnt ihr uns auch bei Fragen oder Kritik, Anregungen gerne einfach eine E-Mail schreiben an info@wir.berlin oder schaut auch mal auf den Social-Media-Kanälen vorbei, bei Instagram zum Beispiel unter Wir Berlin. Da freuen wir uns immer sehr. Ansonsten verabschiede ich mich. Mein Name ist Jana Heinisch und wir hören uns dann in der nächsten Folge bei Kiez und Schnauze.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.